MECFS zwingt uns, Gesundheit neu zu denken. Es gibt aktuell keine etablierte kurative Therapie. Für nicht betroffene Menschen ist ein Gespräch beispielsweise banal, aber für Menschen mit MECFS kann ein Gespräch eine metabolische, neurologische und autonome Belastung sein.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Warum kann ein kurzer Spaziergang einen Menschen tagelang ans Bett fesseln? Warum kann ein Gespräch, ein Arzttermin oder sogar Licht zu viel sein? Stell dir vor, du wachst morgens auf, aber dein Körper fühlt sich nicht erholt an. Nicht so wie nach einer schlechten Nacht, sondern so, als hätte dein Körper über Nacht keine Energie zurückgewonnen. Du stehst auf, gehst duschen und danach ist der Tag eigentlich vorbei. Oder du führst ein Gespräch ganz normal, ein paar Minuten und einige Stunden später bricht dein Körper ein. Brain Fog, Herzrasen, Muskelschmerzen, Lichtempfindlichkeit, grippeähnliches Krankheitsgefühl. Nicht für eine Stunde, sondern für Tage. Viele Betroffene beschreiben es so. Es fühlt sich nicht an wie Müdigkeit, es fühlt sich an, als würde mein Körper herunterfahren. Und genau hier beginnt das zentrale Missverständnis und hallo Menschen, hier beginnt auch unser Paracelsus Lab Deep Dive zu einem Thema, was sehr wichtig ist und über das wir an dieser Stelle aufklären müssen. Wenn Menschen Chronic Fatigue Syndrome hören, denken viele einfach an Müdigkeit oder an Erschöpfung, vielleicht an Stress oder vielleicht auch an Burnout. Aber wenn wir über MECFS sprechen, ist das nicht einfach Müdigkeit. MECFS ist eine schwere Multisystemerkrankung, bei der der Körper offenbar die Fähigkeit verliert, Belastung normal zu verarbeiten. Und das ist der entscheidende Punkt. Bei gesunden Menschen führt Belastung meist zu Anpassung. Bei MECFS kann Belastung zu Dekompensation führen. Das macht diese Erkrankung so schwer zu verstehen und gleichzeitig macht es das aber auch so wichtig. Denn MECFS zeigt vielleicht deutlicher als viele andere Erkrankungen, dass Gesundheit nicht nur bedeutet, dass Organe intakt sind oder gut aussehen oder Laborwerte unauffällig sind. Gesundheit bedeutet auch, der Körper kann Belastungen regulieren und zwar in der Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen. Und genau diese Fähigkeit ist bei MECFS gestört. So, und jetzt habe ich diesen Begriff MECFS erwähnt. Und wofür steht es? Es steht für myalgische Enzephalomyelitis beziehungsweise Chronic Fatigue Syndrome. Und der Begriff Fatigue ist an der Stelle etwas problematisch, vielleicht sogar verharmlosend, da es die Erkrankung nicht wirklich abdeckt. MECFS ist keine normale Erschöpfung, keine einfache Rekonvaleszenz nach einem Infekt und ganz wichtig auch keine psychogene Müdigkeitserkrankung. MECFS wird als neurologische beziehungsweise neuroimmunologische Multisystemerkrankung eingeordnet. Das bedeutet, mehrere Systeme sind beteiligt, darunter logischerweise das Immunsystem, auch das autonome Nervensystem, im Speziellen auch das zentrale Nervensystem mit dem Gehirn, das Gefäßsystem, der gesamte Energiestoffwechsel und dadurch, dass das Gehirn beteiligt ist, natürlich auch Bereiche wie Schlaf und Reizverarbeitung. Und genau deshalb macht es diese Erkrankung so schwer greifbar. Sie setzt nicht nur in einem Organ an. Sie betrifft die Regulation zwischen den einzelnen Systemen. Das zentrale Leitsymptom, wenn wir über MECFS sprechen, nennt sich postexertionelle Malaise. Das haben die einen oder anderen vielleicht schon mal gehört, wird abgekürzt als PEM. Postexertionelle Malaise. Und was bedeutet das? Nach einer Belastung kommt es zu einer unverhältnismäßig starken Zustandsverschlechterung oder auch Symptomzunahme. Und Belastung bedeutet in diesem Kontext nicht eine sportliche Einheit, was viele denken würden. Belastung kann sein ein Spaziergang, ein Gespräch, ein Termin, etwas lesen, vielleicht auch nur denken, bestimmte Reize wie Licht, Geräusche, Emotionen, manchmal auch sitzen und stehen. Und bei schwer Betroffenen kann sogar ein Lagewechsel im Bett zu viel sein. Das Tückische ist, dass die postexertionelle Malaise verzögert kommt. Nicht unbedingt während der Belastung, sondern typischerweise Stunden später, manchmal erst einen Tag später, zwei, drei Tage später. Und dann kommt es zu etwas, was sich Crash nennt. Es kommt zu einer massiven Erschöpfung, Schmerzen, Hirnnebel, Kreislaufproblemen, grippeähnlichen Krankheitsgefühl, Reizempfindlichkeit und dann oft langer Erholungszeit. Natürlich ist es sehr unterschiedlich, wie diese Symptome sich darstellen individuell, aber in diesem Bereich spielt es sich sehr häufig ab. Und das ist dann nicht einfach nur eine Erschöpfung nach einer körperlichen Belastung. Das ist wirklich, dass der Körper nach der Belastung nicht adäquat reagieren kann. Und genau diese Unterscheidung ist bei MECFS wichtig und zu unterscheiden zu vielen anderen Erschöpfungs- oder Fatigue-Zuständen, die wir kennen. Fatigue kann bei vielen Erkrankungen auftreten, bei Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Depressionen, Mikronährstoffmangelsituationen wie Eisenmangel, Schilddrüsenstörungen, Schlafstörung oder auch grundsätzlich nach Infektionen. Aber MECFS ist nicht einfach nur Erschöpfung. MECFS ist ein eigenständiges Krankheitsbild und dieses Krankheitsbild ist auch nicht kürzlich erst klassifiziert worden, sondern schon von der WHO in 1969, um das an dieser Stelle zu erwähnen. Der Kern der MECFS ist nicht Müdigkeit, der Kern ist die Belastungsintoleranz mit der postexzeptionellen Malaise. Und das ist wichtig, weil falsche Einordnung, falsche Behandlungen nach sich ziehen können. Wer MECFS als normale Erschöpfung versteht, wird schnell sagen, ja gut, dann muss man eben langsam wieder aufbauen, etwas mehr trainieren. Aber wenn diese postexzeptionelle Malaise vorliegt, kann genau dieses Aufbauen den Zustand dramatisch verschlechtern und Symptome massiv verstärken, die dann auch länger anhalten können. Für viele ist diese Begrifflichkeit, ob nun MECFS oder Chronic Fatigue Syndrome, was dann häufiger eher verwendet wird, entweder etwas, was man quasi noch nie gehört hat oder in der letzten Zeit in den Medien häufiger Erwähnung gefunden hat und hier häufig eine Verbindung gesetzt wird, die quasi postpandemisch aufgetreten ist, also nach der Corona-Pandemie. MECFS gab es aber, wie eben schon erwähnt, schon deutlich länger als die zurückliegende Pandemie. Und wir kennen MECFS auch im Kontext anderer viraler Erkrankungen, nämlich beispielsweise nach Epstein-Barr-Virus-Erkrankungen, Influenza-Erkrankungen, auch andere virale Infekte, die stattgefunden haben und natürlich auch verschiedene andere immunologische oder körperliche Belastungsereignisse, die stattgefunden haben. Das fällt manchmal hinten runter, auch Traumatisierung und Ähnliches gehen damit einher unter Umständen. Covid hat MECFS also nicht quasi hervorgebracht. Covid macht aber das sichtbar, was häufig unterschätzt wird, postinfektiöse Multisystemerkrankungen, die wirklich real sind. Und es ist an dieser Stelle wichtig zu unterstreichen, dass nicht betroffene Menschen sich nicht vorstellen können, was betroffene Personen erleben und erfahren, nicht nur in ihrer Gefühlswelt oder wie sich das Ganze anfühlt, sondern was wirklich biologisch im Körper passiert. Und das ist wichtig in der Einteilung. Wir reden nicht über eine psychosomatische oder psychogene angeordnete Erschöpfungssymptomatik, die auftreten kann, sondern wirklich über etwas, was biologisch passiert. Wenn ich zurückkomme auf das Thema Covid und Long-Covid, dann ist wichtig zu unterscheiden, dass Long-Covid nicht automatisch bedeutet, dass wir über MECFS sprechen. Long-Covid ist quasi eher nur der Oberbegriff für Beschwerden, die auftreten können nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder nach einem durchlaufenden Infekt. Und darunter können viele unterschiedliche Verläufe fallen und viele unterschiedliche Beschwerden, die auftreten können. Die bekannteren kennt man, das würde man auch unter Long-Covid einordnen, Atembeschwerden oder das Thema des Geruchverlusts beispielsweise. Aber eben auch kardiovaskuläre Störungen, neurologische Symptome, Erschöpfung, Störungen im autonomen Nervensystem, also Dysautonomie, oder eben auch das komplexe Bild von MECFS. Und MECFS liegt besonders dann nahe, wenn das Kernsymptom, das Leitsymptom der postexzeptionellen Malaise vorhanden ist. Also bedeutet das, Long-Covid kann zu MECFS führen, aber Long-Covid ist nicht gleich MECFS. Diese Unterscheidung ist klinisch auch relevant, denn in bestimmten Situationen können Long-Covid-Patientinnen und Patienten ohne postexzeptionelle Malaise unter Umständen von vorsichtiger Aktivierung und Trainingssteigerung profitieren. Patientinnen und Patienten mit MECFS und postexzeptioneller Malaise, das geht ja damit einher, kann aber dadurch eher die Symptomatik nochmal verstärken und wirklich zum Crash führen und einstürzen. Natürlich stellt sich auch die Frage für die, die sich jetzt anfangen mit dem Thema zu beschäftigen, wie groß ist das Problem eigentlich? Wie viele Menschen betrifft das? Und ME/CFS war bereits vor der Pandemie kein Randthema. Ich weiß, dass viele Therapeutinnen, Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte, die jetzt zuhören, genau das Gleiche bestätigen würden. Es war schon immer ein Thema, aber nach der Corona-Pandemie und durch die hohen Infektionszahlen und Erkrankungszahlen von Betroffenen ist die Anzahl an Long-Covid und dann auch ME/CFS-Patienten natürlich deutlich angestiegen. So, in Deutschland sprechen wir aktuell Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend, 500.000 Betroffene, habe ich als Zahl nochmal mit gefunden, die aktuell davon betroffen sind. Und jetzt ist entscheidend, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich größer ist und das ist natürlich relevant. ME/CFS wird häufig viel zu spät erkannt. Teilweise dauert es für Diagnosenstellungen bis zu vielen Monaten und auch teilweise Jahren. Und das ist natürlich dramatisch, denn wer jahrelang nicht richtig eingeordnet wird, erhält unter Umständen auch falsche Empfehlungen und Therapiekonzepte. Ja, dass man quasi anhand einer psychogen eingeordneten Erschöpfungssymptomatik eher aktivierend vorgehen möchte oder auch versuchen möchte, mehr über Training etwas auszusteuern. Und bei der ME/CFS kann eben genau das Schaden verursachen. Was ebenfalls unterschätzt wird oder auch gesellschaftlich teilweise gar nicht aufgegriffen wird, ist die enorme Krankheitslast, die mit ME/CFS einhergehen kann. Es gibt in den Verlaufsformen unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich sind die individuell sehr unterschiedlich. Man teilt das typischerweise ein in milde, moderat, schwer oder sehr schwere Verlaufsformen. Die Vorstellung, dass die milde Form dann aber keine Einschränkung bedeutet, ist auch falsch. Mild bedeutet oft, dass Betroffene noch einzelne Dinge gut tun können in ihrem Alltag, zahlen dafür aber mit massiven Einschränkungen in anderen Lebensbereichen. Also beispielsweise ist die Arbeit vielleicht teilweise noch möglich, aber soziale Kontakte, Sport, Freizeit und auch Erholung brechen weg. Bei moderaten Verläufen sehen wir dann häufig eher, dass Arbeit oder auch Ausbildung nicht mehr möglich sind. Bei den wirklich schweren Verläufen sind Betroffene dann ans Haus gebunden und überwiegend bettlägerig. Und die sehr schweren Verläufe, da reden wir wirklich von Pflegebedürftigkeit, extremer Reizempfindlichkeit, manchmal auch Probleme mit Essen, Sprechen, Licht oder Berührung. Und genau deshalb sieht man die schwerst Betroffenen kaum. Sie sind nicht die, die rausgehen können und davon berichten können. Und sie sitzen auch nicht in Wartezimmern, sie liegen zu Hause. Wenn wir uns die Symptome darüber hinaus mal im Konkreten anschauen, für viele ist es schwierig, es auch greifbar zu machen, aber in einer neuroimmunologischen Multisystemerkrankung können wir uns vorstellen, dass die Symptomkomplexe auch sehr breit gefächert sind. Die Leitsymptome und auch häufig wiederkehrenden Symptome sind neben der postexzeptionellen Malaise schwere Erschöpfungszustände, auch über den Tag, auch ohne zusätzliche Belastung, nicht erholsamer Schlaf, kognitive Einschränkungen und Einschränkungen, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Kognitiv berichten viele Betroffene von diesem sogenannten Hirnnebel oder Brain Fog, von Wortfindungsstörungen, verlangsamten Denken, Problemen beim Lesen, beim Zuhören und beim Multitasken. Die orthostatische Intoleranz, also Herz-Kreislauf-System-Intoleranz, so was Gefäßregulation angeht, hier kann der Körper den Kreislauf im Sitzen oder Stehen nicht stabil regulieren. Und dann treten Symptome auf wie Schwindel, Herzrasen, Benommenheit, Übelkeit, Atemnot, Schwäche, Kopfschmerzen oder auch Konzentrationsprobleme. Und auch eine orthostatische Belastung, also ein Lagewechsel, kann eine postexzeptionelle Malaise auslösen. Und dazu kommen dann häufig Muskel- und Gelenkschmerzen, neuropathische Schmerzen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Hitze- und Kälteintoleranz, grippeähnliches Krankheitsgefühl, Halsschmerzen, schmerzhafte Lymphknoten oder auch neue Unverträglichkeiten auch im Lebensmittelbereich, die auftreten können. Und das ist kein diffuses Sammelsurium. Es zeigt einfach, dass mehrere Regulationssysteme beteiligt sind und hier nicht adäquat miteinander kommunizieren können. Die zentrale Perspektive ist die verlorene Belastungsregulation. MECFS ist wahrscheinlich nicht einfach eine Erkrankung von zu wenig Energie, was jetzt sich vielleicht viele vorstellen würden, sondern eine Erkrankung der verlorenen Belastungsregulation. Normalerweise bewirkt Belastung Anpassung. Da haben wir hier auch schon im Podcast häufiger zugesprochen. Training verbessert die Gefäßfunktion, Training verbessert die mitochondriale Kapazität, Training verbessert die metabolische Flexibilität, die Stressresilienz. Und bei MECFS kann die Belastung genau das Gegenteil auslösen. Nicht Anpassung, sondern Crash. Nicht Regulation, sondern Dekompensation. Und das ist der eigentliche Blickwinkelwechsel, den wir hier einnehmen. Ein Mechanismus, der normalerweise gesundheitsfördernd ist, wird hier pathologisch und problematisch. Und die Ursache und die Frage natürlich auch in der Forschung ist, wo haben wir die Mechanismen, die Pathomechanismen, wo findet das Ganze statt? Und hier haben wir verschiedene Bereiche, die diskutiert werden, die ich einmal mit euch durchgehen möchte, weil es wichtig ist zu verstehen, dass unterschiedliche Systeme hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Allen voran steht das Thema des Immunsystems. Viele MECFS-Verläufe beginnen nach Infektion. Das hatten wir eben schon gesagt. Deshalb wird es heute zunehmend auch nach neuen Klassifizierungssystemen eher auch als postvirales Syndrom mit eingestuft. Denn nach einer Infektion muss das Immunsystem nicht nur den Erreger bekämpfen, das Immunsystem muss danach auch wieder herunterregulieren. Und wenn diese Rückkehr in die Homöostase nicht gelingt, dann kann ein chronischer Aktivierungszustand entstehen. Und hier werden verschiedene Mechanismen diskutiert. Einmal die sogenannte chronische Immunaktivierung, auch chronische entzündliche Prozesse, die stattfinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man so etwas raus? Also wird untersucht, wie reagiert das Immunsystem? Man versucht, Botenstoffe des Immunsystems zu messen und findet heraus, okay, wir haben veränderte Zytokinmuster. Und Zytokinmuster sind Botenstoffe des Immunsystems, die beispielsweise eher auf proentzündlich immer noch quasi wie eingeschaltet sind. Ebenfalls diskutiert werden Reaktivierungen von Viren, latenter Viren, die quasi noch vorhanden sind und das System immer wieder anschmeißen. Und das kennen viele auch aus dem Bereich, wenn wir über Epstein-Barr-Virus sprechen. Und auch andere Viren können das unter Umständen tun. Und der wichtige Aspekt ist, egal in welcher Region das stattfindet, auch das ganze System, der ganze Organismus arbeitet mit. Und die Entzündung, die in einem bestimmten Bereich entsteht, hat auch Auswirkungen auf andere Bereiche, hier insbesondere auf das zentrale Nervensystem. Also sprechen wir über einen wichtigen Mechanismus, nämlich die Neuroinflammation. Ein weiterer Aspekt ist die Autoimmunität, die auch diskutiert und untersucht wird, dass es unter Umständen Autoantikörper gibt, die gebildet werden, die auch hier Auswirkungen gerade auf die Gefäßregulation mitnehmen können. Und all das könnte erklären, warum sich viele betroffen eben auch dauerhaft krank fühlen oder diese Regulationsprobleme mit haben. Die Einschätzung, einen Infekt zu haben, der aber nicht richtig endet. Also immer Halsschmerzen, Lymphknotenschmerzen, grippeähnliches Gefühl, Schwäche, Entzündungsgefühl. Aber eben nicht die klassischen Entzündungswerte im Blut dabei erhöht zu haben, aber mit einer neuroimmunologischen Fehlregulation. Der zweite Hauptmechanismus oder Ansatzbereich, wo eben geforscht wird und gesucht wird, sind Bereiche des autonomen Nervensystems, weil viele der Probleme, die auftreten, auch reale Probleme, auch messbare Probleme in dem Falle sind, wenn wir über Veränderungen von Herzfrequenz, von Blutdruck, Gefäßweite beispielsweise sprechen, über Verdauung, über Schwitzen, über Temperaturwahrnehmung, über Stressreaktionen. Bei MECFS ist das System häufig an den Stellen sehr instabil. Und besonders relevant ist diese orthostatische Intoleranz, also Lagewechsel beispielsweise. Das, was eigentlich unser System tun sollte, nämlich schnell zu reagieren, das Stresssystem würde Gefäße engstellen und bereit machen, funktioniert an den Stellen nicht. Und das bedeutet, sitzen oder stehen wird zu einer enormen Belastung. Der Körper schafft es nicht ausreichend, den Blutdruck, den Puls und die Durchblutung stabil anzupassen. Und dann entstehen genau viele der Symptome, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wie Herzrasen, Schwindel, Benommenheit. Auch hier könnte der sogenannte Brain Fog eine Rolle spielen, aber auch Übelkeit und ein Schwächegefühl. Der nächste Pathomechanismus, wo sich wahrscheinlich etwas abspielt, ist im Gefäßsystem, im Endothelsystem und in der Durchblutung, in der Perfusion. Das gesamte Gefäßsystem ist ein zentraler Aspekt. Energie spielt definitiv eine wichtige Rolle, aber Energie entsteht ja nicht nur in der Zelle. Also was wird in den Zellen benötigt, dass es funktionieren kann? Es wird Sauerstoff benötigt, Nährstoffe. Die müssen natürlich erstmal an das Gewebe zu den einzelnen Zellen hinkommen. Und das Endothel, die innere Schicht der Blutgefäße, reguliert quasi Gefäßweite, Durchblutung, Ansteuerung mit Entzündungssignalen, Gerinnung und auch das Thema der Sauerstoffversorgung. Und bei ME/CFS werden endotheliale Dysfunktion und dementsprechend eine gestörte Mikrozirkulation, also in den kleinen Gefäßen die Durchblutung und Perfusionsstörungen diskutiert als Thema. Das erklärt eine wichtige Beobachtung. Viele Betroffene haben normale Standardblutwerte, eine normale Sauerstoffsättigung und keine offensichtliche Organinsuffizienz. Und trotzdem fühlt sich Belastung an, als käme Energie nicht im Gewebe an. Dann liegt das Problem möglicherweise nicht am Sauerstofftransport im Blut, sondern in der Mikrozirkulation, der Gefäßregulation und der Sauerstoffextraktion. Ein weiteres Thema, und das müssen wir an der Stelle noch erwähnen, sind die sogenannten Kraftwerke unserer Zelle, die Mitochondrien und der Energiestoffwechsel. Wir haben über die Gefäße gesprochen, dass die Energiebaustoffe überhaupt ankommen können. Mitochondrien sind hier auch ein zentraler Mechanismus, intrazellulär vielleicht einer der Störfaktoren, dass postviral oder postinfektiös es zur Einschränkung der Funktionsweise gekommen wird, was dazu führen würde, dass die Energieproduktion, aber eben auch Immunregulation und ähnliches mit eingeschränkt sind. Bei ME/CFS werden Veränderungen des Energiestoffwechsels logischerweise diskutiert. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Mitochondrien zerstört oder kaputt sein müssen, aber es kann durchaus bedeuten, dass die Regulation der Energieproduktion gestört wird, so dass wir quasi eine reduzierte Sauerstoffverfügbarkeit auch in den Mitochondrien haben, eine frühere anaerobe Schwelle, das heißt, es wird auch weniger Energie produziert, eine metabolische Fehlbelastung und eine verlängerte Regeneration nach Belastung. Normalerweise kann der Körper bei Belastung die Energieproduktion, die ATP-Produktion hochfahren. Bei ME/CFS scheint diese Anpassung nicht zuverlässig zu gelingen. Der Körper erreicht früher seine Grenze und dann haben wir mögliche Folgen wie Muskelbrennen, Schwäche, Laktatprobleme, Schmerzen, lange Regenerationszeiten und logischerweise das Leitsymptom, die postexzeptionelle Malaise, die auftreten kann. Und das hat nichts mit Unfitness zu tun, sondern ist eine pathologische Reaktion auf die ankommende Belastung bei einer vielleicht dann eingeschränkten mitochondrialen Funktion. Das Gehirn und dieses Thema der Neuroinflammation und damit eine veränderte Reizverarbeitung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, wo vielleicht ein Teil des Pathomechanismus liegt. Viele ME/CFS-Symptome sind neurologisch ursprünglich auch so eingestuft, ob nun eben Wortfindungsstörungen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, reduzierte Verarbeitungsgeschwindigkeit, Reizüberflutung. Das Gehirn braucht logischerweise viel Energie, damit es arbeiten kann und es braucht die stabile Durchblutung. Es braucht präzise Immunregulation und es braucht eine funktionierende autonome Steuerung. Und wenn neuroimmune Aktivierung, Durchblutungsstörung, Energiestoffwechselprobleme zusammentreffen, wird verständlich, warum Denken zur Belastung werden kann. Für nicht betroffene Menschen ist ein Gespräch beispielsweise banal, aber für Menschen mit ME/CFS kann ein Gespräch eine metabolische, neurologische und autonome Belastung sein. Und zuletzt spielen auch andere Organsysteme eine Rolle. Verschiedene Nervenfasern, quasi auch das Thema der viralen Reaktivierung und insbesondere der Darm. Auch der Darm, das Mikrobiom und kleine Nervenfasern werden im Rahmen des Pathomechanismus genauer diskutiert. Das passt sehr natürlich zu dieser Multisystemperspektive. Dünne Nervenfasern sind beteiligt an Schmerz, Temperaturwahrnehmung, autonomer Regulation, Gefäßsteuerung. Und wenn diese Nervenfasern betroffen sind, könnten neuropathische Schmerzen, Temperaturprobleme, Kreislaufdysregulation und autonome Systeme besser verständlich werden. Auch Veränderungen im Bereich des Mikrobioms oder virale Reaktivierungen könnten die Immunaktivierung und neuroimmunen Prozesse verstärken. Noch ist das Ganze hier natürlich nicht kausal geklärt, aber es ist unter Umständen ein Muster und ein sinnvoller Ansatzpunkt, wo man näher drauf eingehen könnte, auch in der Behandlung. Es wird aber das Muster relativ klar. ME/CFS betrifft nicht nur ein Organ. ME-CFS betrifft die Regulation zwischen den Systemen. Und das macht es natürlich auch diagnostisch schwierig, weil sich viele vorstellen, wir haben einen Laborparameter, der ME-CFS bestmöglich klassifizieren würde. Aber die Diagnose funktioniert klinisch. Es ist eine Ausschlussdiagnose und es gibt aktuell keinen einzelnen Standardparameter, der ME-CFS sicher beweist. Das bedeutet aber nicht, dass die Erkrankung zum einen nicht real ist und es bedeutet auch nicht, dass man es nicht doch diagnostizieren kann. Es bedeutet eher nur, die Störung verteilt sich über mehrere Systeme und werden nicht durch einen einzelnen Routinewert abgebildet. Wichtige Symptome oder Symptomkategorien, die quasi abgeprüft werden können, da gibt es standardisierte Kriterien, nach denen medizinisch vorgegangen werden kann, sind eben genau verschiedene Bereiche, die wir schon angesprochen haben. Leitsymptom der postexzeptionellen Malaise, die zumindest erstmal beschrieben werden würde, deutliche Funktionseinschränkungen, nicht erholsamer Schlaf, kognitive Einschränkungen, orthostatische Beschwerden, weitere neuroimmunologische Symptome. Und über diese Symptomkategorien in der Diagnostik könnte man quasi feststellen, ob es sich um ME-CFS handelt. Sinnvoll kann aber logischerweise schon auch je nach Kontext eine gewisse Labordiagnostik sein und auch hilfreich sein und auch unterstützend, auch im therapeutischen Kontext sinnvoll sein, um herauszufinden, ob Mikronährstoffversorgung vielleicht nicht adäquat mit abgedeckt ist, welche Entzündungsprozesse aktiv sind, wie eben schon erwähnt, vielleicht auch veränderte Zytokinprobleme oder ist sich auch etwas an anderen Organen manifestiert, hier allen voran natürlich auch die Schilddrüse, ob es Autoantikörper gibt, ob es weitere Infektionsdiagnostik vielleicht auch dabei benötigt. Und natürlich kann man hier auch noch gezielter versuchen, auch mit Testungen herauszufinden, orthostatischen Testungen, so Lagewechsel beispielsweise, oder auch kardiovaskulären Trainingseinheiten, um herauszufinden, ob es sich dann wirklich um eine postexzeptionelle Malaise handelt, das quasi in die Testung mit einzubauen. Das heißt, man könnte Kraftmessungen machen oder neurokognitive Testungen oder, wie gesagt, auf zwei Tagen aufeinanderfolgend kardiovaskuläre Trainings beispielsweise umzusetzen. Aber wichtig ist auch, die Belastungsdiagnostik kann oder soll ja quasi in der Beweisführung eine postexzeptionelle Malaise auslösen. Von daher muss abgewogen werden, sorgfältig, was kann man mit Patientinnen und Patienten in dem Stadium, wo sie sich gerade befinden, wirklich mit umsetzen und lässt sich über die Symptomkategorie und die Dauer über mehrere Monate hinweg vielleicht nicht auch wirklich herausfinden, dass es sich um ME-CFS handelt. Und natürlich ist eine der wichtigsten Fragen, die sich hierbei stellt, welche Möglichkeiten in der Therapie haben wir? Und die ehrliche Antwort an dieser Stelle lautet, es gibt aktuell keine etablierte kurative Therapie. Das ist auf der einen Seite sehr hart, aber wichtig. Die Therapie bedeutet derzeit vor allem Folgendes: Stabilisierung, Symptommanagement, Behandlung von Komorbiditäten und die Vermeidung von Verschlechterung oder postexzeptionellen Malaise. Der wichtigste Ansatz in diesem Kontext, der immer wieder auftaucht und als Therapie mit eingestuft wird, ist das sogenannte Pacing. So, Pacing bedeutet nicht einfach nichts tun, also quasi einfach nur runterfahren und sich nicht bewegen. Pacing bedeutet, die individuelle Belastungsgrenze zu erkennen und möglichst unterhalb dieser Grenze zu bleiben, um eine postexzeptionelle Malaise und damit eine schwere Verschlechterung der Symptomatik zu vermeiden. Das ist das übergeordnete Ziel. Das ist Energiemanagement in einem biologisch instabilen System. Das ist natürlich für sich genommen noch keine Therapie. Wichtig aber nochmal zu unterstreichen, die Therapie kann hier nicht anfangen, mit Steigerungen zu arbeiten und wie in einem Trainingsplan mehr und mehr an Aktivität zu fordern. All das, was wir sonst eigentlich ansetzen würden und hier sehr schnell überlegen würden, zu sagen, was können wir für unsere Mitochondrien tun, für unser Gefäßsystem, für unser zentrales Nervensystem, gerade über Bewegung und Training, würde an den Stellen unter Umständen zu viel für ein biologisch instabiles System bedeuten. Wenn wir also sagen, welche therapeutischen Ansatzpunkte haben wir, dann geht es praktisch um mehrere Ebenen. Step 1 haben wir gerade besprochen, die postexzeptionelle Malaise zu vermeiden. Das heißt, über Aktivitätsprotokoll, Symptomtagebuch, Belastungsgrenzen wirklich dann auch zu erkennen und Pausen vor Symptomen eben einzubauen und Reize gegebenenfalls auch zu reduzieren. Und man wird merken, Betroffene können das sehr wahrscheinlich bestätigen, dass nicht jeder Tag dann auch gleich stattfindet und von vielen Faktoren es eben mit abhängt. Die zweite Ebene ist diese orthostatische Intoleranz zu behandeln. Je nach Befund kann man überlegen, was kann man begleitend unter Umständen tun? Gibt es Möglichkeiten über Liegepausen, Kompression, Flüssigkeitszufuhr, Anpassung von Sitz- und Stehzeiten? Das ist sehr allgemein und kann nicht eins zu eins für jeden übertragen werden, aber es gibt unter Umständen Möglichkeiten, begleitend hier die ein oder andere Unterstützung mitzubieten, die für die jeweilige Person hier am ehesten geeignet ist. Ebenfalls wichtig, dritte Stufe, die ich als sehr sinnvoll erachte, wo man Einfluss drauf nehmen kann, ist das Thema der Schlafstabilisierung. Nicht erholsamer Schlaf ist einer der Kernsymptome. Die Schlafhygiene alleine reicht oft nicht aus, aber Rhythmus, Reizmanagement, Schmerzbehandlung und gezielte medizinische Maßnahmen können doch durchaus relevant sein. Und von daher ist es ein wichtiger Aspekt, über Schlaf natürlich zu versuchen, eine bessere Regeneration zu erzeugen in der aktuellen Situation, wie es eben individuell möglich ist. Viertens, was ebenfalls wichtig ist, ist den Schmerz ernst zu nehmen. Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, neuropathische Schmerzen, migräneartige Beschwerden dürfen nicht bagatellisiert werden. Es heißt, auch hier muss man schauen, ob man begleitend dazu nicht Möglichkeiten finden kann, unterstützend mit einzugreifen. Ebenfalls wichtig als ein Behandlungsansatzpunkt ist das Reizmanagement. Bei Licht, Geräusch und Berührungsempfindlichkeit braucht es eine angepasste Umgebungssituation und natürlich auch eine Tagesgestaltung unter Umständen. Weniger Termine, weniger Bildschirmzeiten und weniger sensorische Überlastung. Und sechstens, die Komorbiditäten unter Umständen suchen und hier vielleicht Möglichkeiten haben, auch begleitend komplementär in der Therapie Unterstützung mitzubieten, wenn wir über POTS sprechen, Mastzellaktivierungssyndrom, Schlafstörungen, Mangelzustände oder auch gastrointestinale Beschwerden. All das sind Teile, nicht kausal zusammenhängende Aspekte, aber durchaus etwas, was man sich zum einen anschauen sollte und vielleicht hier begleitend eine passende Unterstützung mitbieten kann. Und auch wenn ME/CFS keine psychogene Erkrankung ist, sondern ganz klar als biologische Erkrankung einzustufen ist, spielt das Thema der Psyche und die psychosoziale Unterstützung auch hier eine ganz zentrale Rolle. Chronische Erkrankungen, Isolation, Kontrollverlust und vor allen Dingen auch das Thema der Stigmatisierung sind massive Belastungen, die das erzeugen können. Viele Betroffene berichten, dass sie nämlich nicht ernst genommen werden, dass ihnen gesagt wurde, das ist Stress, das ist psychosomatisch, sie müssen sich einfach nur mehr bewegen, sie müssen nur wieder Vertrauen in ihren Körper gewinnen. Natürlich können Stress, Angst und Krankheitsverarbeitung eine Rolle spielen, aber sie erklären ME/CFS nicht ausreichend. Und wenn eine schwere Erkrankung falsch eingeordnet wird, entsteht unter Umständen doppeltes Leid. Die Erkrankung selbst und zusätzlich das Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen, das ist medizinisch und menschlich durchaus problematisch. Was braucht es jetzt, wenn wir uns das Thema ME/CFS einmal anschauen? Es braucht mehr Forschung und hier an der Stelle muss man erwähnen, dass auch die Bundesregierung in Deutschland auch Forschungsgelder genau für diesen Bereich der ME/CFS und dann natürlich auch im Kontext von Long-Covid bereitgestellt hat. Aber es braucht mehr Forschung, es braucht bessere Diagnostik, nochmal im weiteren Sinne, besseres Verständnis. Vor allen Dingen auch etwas, was mir in der Recherche auch wieder aufgefallen ist, Subgruppen, Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Verlaufsformen, da muss einfach noch viel mehr gemacht werden und herausgefunden werden und wirklich wissenschaftlich untersucht werden. Klare Diagnosepfade und dann im allerwichtigsten Fall natürlich spezialisierte Versorgung. Es gibt mittlerweile Anlaufstellen. Die Frage ist, wie die Verfügbarkeit für die Patienten dann auch in ihrer jeweiligen Region vor Ort ist. Aber es braucht auch hier natürlich etwas, was von der Wissenschaft transferiert wird in die ärztliche und therapeutische Ausbildung. Und es braucht meines Erachtens auch eine differenziertere Long-Covid-Versorgung, um diese beiden Bereiche nicht zu eng miteinander zu verbinden. Denn wie wir besprochen haben, nicht alle Long-Covid-Betroffenen haben ME/CFS, aber mit einer postexertionellen Malaise muss eben anders behandelt werden als nach anderen Erschöpfungssyndromen, die es hier auch durchaus gibt. Wichtig auf jeden Fall hier, es braucht mehr Forschung und es braucht neue therapeutische Konzepte. ME/CFS zwingt uns, Gesundheit neu zu denken. Nicht nur als Zustand in Laborwerten beispielsweise, nicht nur als Zustand, in dem Organe strukturell unauffällig aussehen, sondern als Fähigkeit, biologische Systeme und Belastung zu regulieren. Ein Organ kann unauffällig aussehen und das System kann trotzdem versagen. ME/CFS ist deshalb nicht die Krankheit der Müdigkeit. ME/CFS ist eine Krankheit verlorener Anpassungsfähigkeit. Damit komme ich zum Ende dieses Deep Dives und ich hoffe, ich konnte einen Überblick zum Thema ME/CFS geben. Freue mich natürlich, wenn diese Episode geteilt wird mit Menschen, die das auch interessieren könnte, ob nun Angehörige, Therapeutinnen, Ärzte, Heilpraktiker, alle, die vielleicht von mehr Fokus auf das Thema ME/CFS profitieren könnten. Darüber würde ich mich freuen, wenn ihr es teilt. Natürlich freuen wir uns auch alle, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und wir freuen uns auch, wenn ihr bei Spotify unterwegs seid, wenn ihr Kommentare direkt unter dieser Episode da lasst. Wir werden alles beantworten und es natürlich mit anschauen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode und bis dahin alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.